Grundsätzlich sind wir alle erstmal Gestalter, Gestalterin des eigenen Lebens und haben eine Selbstverantwortung, uns gegenüber den Weg auch selbst zu gestalten. Gute Führung zeichnet die Menschen aus, die andere zum Scheinen bringen. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es, Menschen in ihr Potenzial, in ihre Stärke zu bringen, damit sie glänzen können und über sich selbst hinauswachsen. Folg wirklich deinem Herzen. Also gerade diese Kongruenz von dem, was wir denken, was wir sagen und was wir auch vor allem fühlen, dass das stimmt. Also nur wenn diese Kongruenz besteht aus Denken, Sagen und Fühlen, wenn du das hast, dann mach das. Auch wenn das vielleicht für die ganze Welt drumherum irgendwie als nicht richtig erscheint, folg dem mal. Wenn das einfach aus dir spricht, dann bist du so ganz bei dir und es gibt nichts Stärkeres. Und wenn du das hast, dann wird der Weg gut werden.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast, nämlich die Elena Springhub. Und Elena ist Gründerin und Geschäftsführerin von Springhub Consult. Und sie ist ehemalig leitende Angestellte eines DAX-Konzerns und begleitet heute Vorstände, Geschäftsführer und Organisationen durch Transformation und hat dabei immer den Anspruch, Strategie, Leadership und den Mensch als Mittelpunkt von all dem zu vereinen. Liebe Elena, so schön, dich heute hier als Gast zu haben. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde vorschlagen, bevor wir einsteigen in deinen Weg, in deine Stories behind, stell dich gern einmal in wenigen Sätzen selbst vor.
Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, Hannah. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Und klar stelle ich mich gerne erstmal vor. Ich würde es ein bisschen anders machen, als so klassisch irgendwie durch den Lebenslauf zu gehen, sondern zu sagen, was zeichnet mich eigentlich schon mein Leben lang aus? Was gehört eigentlich schon immer so zu mir? Und tatsächlich das Interesse an Menschen zählt schon immer eigentlich zu meinen Hauptthemen, die mich in meinem Leben beschäftigt haben. Und so das erste Mal wirklich so bewusst, dass ich mich für Menschen interessiere, war wirklich meine Karriere im Volleyballverein, weil ich mich damals schon mit so 12, 13 trefflich mit meinem Trainer darüber gestritten habe, wer eigentlich welche Stammposition im besten Fall im Team hat, weil ich schon da irgendwie so ein Gefühl dafür hatte, wer hat welche Stärke, wer kann was besonders gut. Und das hat sich dann eigentlich weiter durchgezogen. Also ich habe dann auch in der Oberstufe, in der Schule, war ich dann mal Schulsprecherin gewesen. Habe das auch gerne gemacht, um einfach auch die Interessen von uns als Schülern da zu vertreten. Habe im Studium dann auch sozusagen da irgendwie die Studiengangsleitung auf der Studentenseite übernommen, auch da wieder zu gucken, hey, was sind eigentlich die Interessen von uns? Und bin dann über mein erstes großes Praktikum im Rahmen vom Studium bei einem Energieversorger gewesen und kam damals dann das erste Mal mit Anfang 20, ja, so 1920 war ich da, mit der Fragestellung auch in Berührung, wie verhalten sich Menschen in so einer Organisation? Oder wie verhalten sich auch Kunden gegenüber einer Organisation? Und fand es damals schon irrsinnig spannend. Und habe dann im Rahmen meines nächsten Praktikums, das hat man ja früher oder vielleicht auch heute noch so gemacht, möglichst jung, möglichst viele Praktika und Berufserfahrung sammeln, dass man da eben gut aufgestellt ist, wenn es dann wirklich mal richtig losgeht nach dem Studium. Und bin dann bei Daimler ins Praktikum eingestiegen. Und habe dort als Werkstudentin bei HR gearbeitet, also auch im Personalbereich, da wo man sich ja mit Menschen beschäftigt. Und habe eben auch da schon erst große Projekte auch übernehmen dürfen, auch als Studentin, in denen es darum geht, wie sich Menschen auch verhalten. Also gerade das Thema Organisationsentwicklung, aber eben auch das Thema, wie gehen Menschen auch mit einem Betriebsrat um, wie gehe ich mit einem Betriebsrat um, wie bildet man da auch Allianzen gemeinsam und wo arbeitet man vielleicht auch mal tatsächlich mehr gegeneinander als miteinander. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und es hat sich dann eben auch im Laufe meiner Karriere weiter fortgesetzt. Ich bin dann mit Mitte 20 zum DAX-Konzern gekommen, zur Telekom damals, auch im HR-Bereich ursprünglich und habe dann schon mit 24, 25 so in dem Dreh ein erstes großes Transformationsprojekt übernommen. Also richtig, richtig groß mit über 2000 Menschen, die da von A nach B bewegt wurden in einer Geschäftseinheit und habe mich eben da auch ganz, ganz tief mit der Fragestellung beschäftigt, wie kriege ich Menschen überhaupt von A nach B in so einem riesen Transformationsprojekt? Also was braucht es, dass Menschen bereit sind, auch den Weg mitzugehen, also aus ihrer Komfortzone raus, aus ihrer aktuellen Position raus auf eine neue Rolle, vielleicht auch mit einem neuen Vorgesetzten, einer neuen Vorgesetzten, dass eben das dann auch wieder das Thema wird und eben aber auch zu gucken, wie verhält sich eine Organisation in Summe. Und dann habe ich eben im Rahmen meiner Karriere bei der Telekom ganz viele von diesen Transformationsprojekten auch verantwortet und dann eben auch auf Business-Seite, sodass ich auch eben selbst als Führungskraft dann mitbekommen habe, wie sich eben Menschen in Organisationen verhalten, wie Widerstand entsteht, wie ich Widerstand abbauen kann und habe das dann sozusagen gemacht, bis ich Mitte 30 war und habe mich dann aber 2023 dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Viele haben damals auch gesagt, so auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Also ich war dann leitende Angestellte schon etliche Jahre, also bin das mit 30 schon geworden. Es war damals schon sehr eine Ausnahme, dann noch als Frau auch im DAX-Konzern und auch sehr männlich besetzt und habe dann eben gesagt, ich brauche was Neues, ich möchte was Neues machen und habe mich entschieden, mein eigenes Unternehmen zu gründen und baue das aktuell auf. Und auch da, wie du es gerade eben schon im Eingang gesagt hast, beschäftige ich mich eben mit Geschäftsführern, mit Vorständen, die eben auch Begleitung suchen auf ihrem eigenen Weg in der Führung, auf dem eigenen Weg der Unternehmensführung, also sozusagen auch in Strategie, Sparring, aber auch im Umgang mit dem eigenen Top-Leadership-Team. Und das würde ich sagen, zeichnet mich auf der Business-Seite aus und auf der privaten Seite, die gibt es nämlich auch tatsächlich, ja, das ist ja manchmal gerade so, wenn man so starke Karrieren hat, steckt auch, und vielleicht kommen wir auch später darauf nochmal zu sprechen, ist ja häufig so, dass das Privatleben viel zurücksteckt und das muss ich auch gestehen, also auch das war viele, viele Jahre immer ein Thema, wo andere feiern waren, wo andere abends irgendwie nochmal beim Essen waren, saß ich halt nochmal am Schreibtisch oder damals noch im Büro oder war auf irgendeiner Geschäftsreise auf irgendeinem Kontinent unterwegs und heute hat auch das Private wieder etwas mehr Raum gewonnen und wenn ich dann eben privat unterwegs bin, beschäftige ich mich ganz viel mit meinen zwei kleinen Jungs, die jetzt 8 und 6 sind und natürlich auch mit meinem Mann und mache auch ganz viel Sport. Also auch das, ne, mit dem Volleyball beginnend, ist Sport einfach ein super integraler Bestandteil in meinem Leben, sodass man sich dann häufig auch beim Sport findet. Heute weniger beim Volleyball, sondern eher im Einzelsport, weil es einfach auch dann tatsächlich in den Karriereweg einfacher zu integrieren ist, wenn ich so unabhängig auch im Sport bin, als dass ich das Commitment einer Mannschaft gegenübergebe, was ich dann jede zweite Woche gar nicht einhalten kann. Mhm. Genau, das rundet, glaube ich, so mein Leben ganz gut ab.
Es ist immer schwierig, gell, so ein Leben in ein paar Sätze zu packen. Das funktioniert absolut natürlich nicht, aber es gibt also schon mal so einen Überblick. Und ich finde, was da schon sehr deutlich wird, ist, dass du schon immer ein sehr umtriebiger Mensch bist. Und ich habe was nicht vergessen, was du oder wie du es formuliert hast in unserem Kennenlernen oder in so einem Vorgespräch. Du hast gesagt, sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, habe ich immer die Hand gehoben. Fand ich auch so eine schöne Metapher dafür. Das heißt, du hast auch einfach Verantwortung sehr aktiv eingefordert und du hast gar nicht immer so drauf gewartet, wie es, glaube ich, manchmal auch Menschen passiert, dass man so drauf wartet, dass einen endlich jemand sieht, entdeckt, wahrnimmt. Einerseits, ja, ist das irgendwo von Führungskräften ja die Aufgabe, Talente zu sehen, und gleichzeitig haben wir alle eine gewisse Eigenverantwortung in unserem Leben. Absolut. Und dürfen uns fragen und überlegen, wann sage ich denn, hallo, hier bin ich? Und du hast schon sehr früh gesagt, ich sag immer, hallo, hier bin ich, wenn sich das für mich so stimmig anfühlt und ich da irgendwie was, eine Chance für mich erkenne. Und ich würde da auch gerne nochmal so ein bisschen einsteigen, wie das vielleicht auch dein Weg und eben auch die, gerade bei Telekom, dann diese frühe, steile Karriere vielleicht auch geprägt hat, was das mit dir gemacht hat, was mit deinem Kollegium gemacht hat, weil das ist ja das andere, wenn man immer die Person ist, die die Hand hebt. Das ist ja auch was, das muss man sich trauen, also sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber, weil man dadurch sehr sichtbar und sehr präsent wird und das eben einfordert. Das ist nicht immer was, was Menschen um einen herum immer mit Applaus belohnen vielleicht.
Absolut nicht.
Bin ich gespannt, wie du das vielleicht auch nochmal so beschreiben würdest. Wie hat das deinen Weg geprägt und was hat das mit dir gemacht? Wie war auch vielleicht das Feedback aus deinem Umfeld dazu?
Ja, Also du hast ja jetzt schon ganz viele Aspekte genannt und ich versuche mal so alle so ein bisschen durchzugehen. Also ich glaube, das Wichtigste, und das wäre schon sowas, was ich jedem, der heute auch hier mit zuhört, mit auf den Weg geben will. Wir sind alle Gestalter unseres eigenen Lebens und wir alle haben eine Selbstverantwortung uns gegenüber und nicht, dass irgendjemand anders uns das Leben gestaltet. Also ja, auch das passiert uns regelmäßig mal, dass andere meinen, sie würden es für uns besser wissen und das kann ja auch hin und wieder mal der Fall sein. Also das heißt, wollen uns ja nicht vor der Reflexion verschließen, aber grundsätzlich sind wir alle erstmal Gestalter, Gestalterin des eigenen Lebens und haben eine Selbstverantwortung uns gegenüber, den Weg auch selbst zu gestalten. Und ja, das stimmt schon, dass ich immer sehr früh die Hand gehoben habe. Also wenn sich irgendwie eine Chance aufgetan hat, die ich für mich tatsächlich als irgendwie erstrebenswert angesehen habe, dass sie mich weiterbringt, dann war ich schnell die Erste im Raum, die die Hand gehoben hat. Und oder auch bei Dingen, wo ich mir erstmal nicht so sicher war oder dachte, oh, das ist schon echt viel, das schon mal angekündigt habe oder auch danach zu Chef, Chefin oder Projektleitung gegangen bin und gesagt habe, hey, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich habe noch XY an Fragen, die ich erstmal gerne noch beantwortet haben will. Und dann würde ich gerne in der Nacht drüber schlafen. Darf ich mich morgen oder übermorgen nochmal bei dir melden, um dir mein finales Feedback zu geben? Und dann bitte auch verlässlich sein. Also wenn ich das dann mache, dann habe ich auch wieder die Verantwortung, mich dann ein oder zwei Tage später auch bei der Person zu melden, weil das zeigt ja schon mal nicht nur das Interesse, sondern auch meine Verbindlichkeit, dass ich diese Zusatzaufgabe oder vielleicht sogar auch eine Zusatzrolle auch bereit bin zu übernehmen. Und das fing schon an bei meiner Werkstudententätigkeit bei Daimler. Da haben wir zum Beispiel einen Sommer über 200 Ferienhelfer eingestellt. Und dann war auch die Frage, wer übernimmt immer das ganze Onboarding mit denen? Kein heißgeliebter Job. Und ich war so, ja, mache ich. Einfach um zu zeigen, hey, ich bin da, ich bin präsent, ich mache auch das, ich lerne dazu, ich habe externen Kontakt, ich habe internen Kontakt, die Führungskräfte, die ja auch dann diese Menschen aufnehmen in den Abteilungen. Bei denen werde ich sichtbar und ich kann mir damit einfach einen Namen aufbauen. Und das war eben damals schon so wichtig für mich, weil ich so für mich so mit 16, 17, würde ich sagen, so ein Bild aufgemalt habe, dass ich gerne mal viel Verantwortung in einem Unternehmen übernehmen will, dass ich gestalten will, dass ich Entscheidungen treffen will. Und sicherlich gehört zur Wahrheit auch dazu, dass ich diese Anerkennung von außen will, dass ich auch ein tolles Gehalt haben will, dass ich auch Menschen unter mir haben will, dass ich die führen will. Und dann hat gesagt, okay, also wenn ich das alles haben will, dann muss ich dafür was tun, damit das irgendwann Wahrheit wird. Und so kam es dann eben auch, als ich dann den Wechsel vollzogen habe von Daimler zur Telekom in der Wirtschaftskrise damals, also 2008, 2009. Dass im ersten Jahr, als ich dann auch noch Masterstudentin war, sich eben ein großes Transformationsprojekt aufgetan hat und mein damaliger Chef eben gesagt hat für uns im HR-Business-Partner-Bereich, ich brauche halt eine Unterstützung, eine Person, die mich eben in diesem Projekt auch begleitet. Und ich habe dann halt sehr schnell in der Runde gesagt, ja, ich würde es gerne machen. Und weil ich einfach damals sagte, als HRlerin, Transformation im Lebenslauf ist nie verkehrt, also hatte da schon irgendwie so das Gefühl dafür, dass das noch ein größeres Thema für unsere Gesellschaft und auch für die Wirtschaft werden wird und habe mich dann gemeldet und genau den Punkt, den du ansprichst mit dieser Gegenliebe, den habe ich in dem Projekt zum Beispiel das erste Mal so richtig schön gespürt, als nämlich einige Kolleginnen sagten, also das kannst du doch nicht machen, du bist ja auch noch im Masterstudium, wie willst du das alles parallel tun? Das wäre übergriffig und das geht doch alles nicht. Und haben das auch meinem Chef gesagt, dass sie das auf gar keinen Fall befürworten, dass ich dieses Projekt übernehme, weil ich ja auch noch, also ich habe meinen Job, ich habe mein Masterstudium und das reicht ja wohl aus. Und ich habe dann halt damals wirklich so, habe für mich eingestanden und bin dann auch wieder damals zu meinem Chef und habe gesagt, Moment mal, das ist meine Entscheidung, das ist mein Leben und ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme und du darfst dich auf mich verlassen, dass wenn es mir zu viel wird oder ich merke, das kippt, weil es tatsächlich zu viel auf meinem Schreibtisch ist, dann melde ich mich. Ja. Zu diesem Melden kam es nie. Aber genau eben da zu sagen, ja, ich stehe für mich ein und ich kämpfe dann auch für mich. Und eben, das ist, glaube ich, der letzte Aspekt, den du ja auch gefragt hattest, dann halt eben auch zu sagen, in dem Fall, mir war nicht egal, was meine Kollegen gesagt haben. Ich habe das sehr wohl wahrgenommen. Ich habe das auch sehr wohl gehört. Und trotzdem habe ich für mich entschieden und eben nicht für mein Umfeld, weil mein Umfeld aus den unterschiedlichsten Gründen meint, dass das jetzt für sie das Bessere wäre. Und bei solchen Sätzen sage ich auch immer, die ich da höre, es ist ja auch erstmal eine Selbstkundgabe meines Gegenübers und hat erstmal viel mit meinem Gegenüber zu tun und relativ wenig mit mir selbst.
Genau, das habe ich mir gerade hier als Notiz, Gedanke hatte ich auch so dieses, ich finde, die Erkenntnis daraus ist auch, die Limitierung anderer ist nicht meine eigene Limitierung. Also weil andere in ihrer Definition von was ist möglich, was schafft ein Mensch, was ist ein Normal, die Definition von anderen für all diese Dinge muss nicht der eigenen entsprechen. Ich finde, das passiert, es ist aber auch schon auch erstaunlich, weil du warst auch sehr jung, dass man sonst dazu neigt, das zu übernehmen. Man neigt ja dazu, zu übernehmen, was bei anderen als normal, als das schafft man, als das macht man, zu übernehmen und dann aber wirklich da schon zu sagen, ich erkenne das und ich erkenne, dass das die Definition meines Gegenübers ist und nicht meine eigene. Ich glaube, das kommt sonst häufig auch irgendwann im Laufe des Lebens, vielleicht nicht immer so früh, aber es ist ein Learning, wo man immer also so diese Abgrenzung auch schaffen muss und sich auf sich selber hören muss. Und für sich selber anerkennen muss oder zumindest auch sagt, ich probiere das aus. Vielleicht haben sie am Ende recht, aber ich möchte erst für mich rausfinden, ob das richtig ist, was sie denken, was meine Limitierung dann noch ist.
Und absolut.
Und da dann aber, also das ist die eine Seite oder das gibt es an Menschen und in der Regel glaube ich auch, das meint immer niemand böse, das ist meistens eher, ja, wirklich Gedankengänge, aber es gibt dann ja auch die sehr, sehr richtigen Menschen in solchen Situationen oder allgemein in der Karriere, die den Gegenpol dazu besetzen, nämlich die, die noch mehr in dir sehen, als man selber sieht und die ja eigentlich auch sehr wichtig sind. Also Menschen, die Potenziale in einem sehen, die man selber noch nicht so wahrgenommen hat oder die einem spiegeln, wie viel man gerade schon schafft oder worin man auch gut ist.
Ja.
Gab es die bei dir auch? Ich denke nämlich. und wie wiederum haben die dich gestärkt und nach vorne gepusht im positiven Sinn.
Ja, also ja, die Menschen gab es und gibt es auch immer noch und ich glaube, die braucht auch jeder. Und wichtig ist auch, dass die sich auch verändern dürfen. Also ein Mentor, eine Mentorin, die heute vielleicht für mich gut ist, ist es vielleicht in 10 Jahren in der Funktion einfach nicht mehr, ne? Weil beide Parteien entwickeln sich ja auch mit der Zeit weiter, entwickeln auch andere Perspektiven. Aber ja, also ich hatte schon eben auch sehr früh, also einer meiner ehemaligen Chefs auch bei der Telekom, also mit dem ich auch heute noch eng verbunden bin, der immer auch wieder Potenzial in mir gesehen hat und mich dann auch gefördert hat, aber schon auch viel gefordert hat. Also daran sollte es auch nicht mangeln. Aber der einfach auch immer wieder gesagt hat, boah, Elena, du hast einfach eine wahnsinnig hohe Auffassungsgabe zum Beispiel. Oder was ich eben auch sehr gut kann, und das schildern mir auch mittlerweile Kunden, zu sagen, ich habe neben meiner hohen Auffassungsgabe, ich kann zum Beispiel komplexe Zusammenhänge sehr schnell begreifen und auch wirklich durchdringen. Also ich habe es auch wirklich verstanden. Und es ist natürlich einfach ein Riesen-Asset auch auf so Top-Level-Rollen, die ich ja dann ab 30 selbst auch inne hatte. Wenn man das eben mitbringt, gepaart auch mit so einer sehr empathischen Ader, die ich habe. Also ich kann sehr schnell erkennen, was in meinem Gegenüber gerade so los ist, was da so passiert und traue mich das auch anzusprechen, um eben zu sagen, hey, ich sehe da vielleicht gerade auch Sorge oder auch vielleicht eine Angst. Genauso gut aber auch zu sagen, hey, ich sehe auch das Potenzial in dir, sodass ich da eben immer Menschen hatte an meiner Seite, eben entweder auf den Beruf bezogen, also mein Chef zum Beispiel, auch andere Vorgesetzte, die dann noch kamen, die mich da auch gepusht haben. Was ich aber auch sagen muss, ich habe mir schon sehr, sehr früh auch in meiner Karriere immer wieder auch einen Coach eingefordert. Also nochmal so diese Perspektive von außen, also nicht nur im Unternehmen selbst und aus dem eigenen, ich sage mal manchmal Sumpf heraus,
ja,
Feedback zu bekommen, weil das ist mir manchmal, das liegt jetzt aber an mir, an meiner Persönlichkeit, es ist mir teilweise auch schwer gefallen, das immer so anzunehmen. Weil die mich halt eben jeden Tag erleben und immer wieder in den Rollen, die ich da inne hatte, sondern eben auch zu sagen, wo ist mein Spiegel von außen, wo ich dann halt auch mal Themen platzieren kann, die ich intern gerade gefühlt nicht platzieren kann, aufgrund von taktischen Themen, politischen Themen, die mit reinspielen, oder die eben auch aufgrund ihrer eigenen Profession nochmal Perspektiven mit reinbringen können, die auch ein interner Mentor nicht einbringen kann, qua seiner Rolle schon auch gar nicht, weil dann einfach Grenzen überschritten wurden. Und das war einfach für mich schon mit Mitte 20 auch super hilfreich und lehrreich, da auch immer wieder externe Begleitung zu haben. Und das mache ich heute nach wie vor immer noch.
Und hat ja dann eben all das auch dazu geführt, wie du selber gesagt hast, mit Anfang 30 hattest du dann diese diese viele Verantwortung, diese große Rolle und etwas, wo, also vieles, wovon andere ja auch träumen. Das heißt, du hast diese Karriere, wo andere zu aufschauen, dieses Unternehmen, wo man jemand auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, krass, dass du da bist, dass du das geschafft hast. Das heißt, diese Anerkennung und entsprechend auch die Vorteile, die sowas mit sich bringt, Gehalt, Geschäftsauto, alles, was so eine Rolle einfach da mit sich bringt. Und trotzdem kam ja die Frage dann irgendwann mit Mitte 30, ja, was ist jetzt oder wie geht's für mich weiter? Und das auch, weil du selbst so beschrieben hast, dass eigentlich der Gestaltungsraum, den du hattest, dieser Spielraum, etwas wirklich aktiv zu gestalten, mit steigender Verantwortung kleiner wurde. Und das finde ich voll spannend, weil man ja eigentlich denkt, je höher man klettert auf dieser Leiter, desto mehr kann ich da machen und bewirken. Was meinst du damit? Oder beschreib mal für alle, die auch so eine Rolle noch nicht inne hatten oder auch immer vielleicht nur das sehen, was daran unfassbar toll ist und auch toll sein darf. Was hat dich daran irgendwann gestört oder dir vielleicht gefehlt? Vielleicht ist das der bessere Begriff.
Ja, also tatsächlich war es irgendwann so, dass ich persönlich für mich das Gefühl hatte, ne, also andere Kollegen, Kolleginnen würden das vielleicht auch anders sehen, aber ich hatte so das Gefühl, je weiter ich nach oben kam, umso weniger, was du schon sagtest, konnte ich gestalten. Also ja, du wirst natürlich in den Rollen dann auch immer visibler. Das kannte ich auch schon, weil ich auch sehr früh schon Stabsleiterin war von dem Geschäftsführer, also direkt eine Ebene unter dem Vorstand auch gearbeitet habe über viele, viele Jahre. Also ich habe das über 5 Jahre gemacht und dann bin ich eben auch direkt in diese Executive-Rolle. Also ich war schon immer in sehr exponierten Rollen. Und trotzdem hatte ich da das Gefühl, ich kann auch wirklich maßgeblich große Entscheidungen mitformen und auch eben entsprechend auch den Bereich, den ich immer hatte, gestalten. Und gerade so in meiner letzten Rolle, als ich dann internationale B2B-IoT-Chefin, Strategiechefin war und verschiedenste Disziplinen, also nebst Strategie, da auch verantwortet hatte, hatte ich so das Gefühl, also ich kann immer weniger gestalten, weil mir irgendwie immer mehr vom Vorstand vorgegeben wurde, auch Entscheidungen eher dort als bei uns im Gremium in der Geschäftsführung getroffen wurden, deren Teil ich dann da auch war, um zu sagen, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir können hier gar nicht wirklich gestalten. Also wir sind jetzt hier schon ein Geschäftsführungsgremium. Wir können gar nicht gestalten, wir können auch gar nicht entscheiden, weil immer andere für uns im Konzern noch mitentscheiden. Und das war für mich wirklich so ein Gefühl. Und ich bin eben so ein freiheitsliebender Mensch. Ich entscheide gerne, ich gestalte gerne und ich trage auch mit allen Konsequenzen gerne die Verantwortung. Und all das konnte ich nicht. Ich konnte das nicht mehr. Also es war einfach nicht im Rahmen der Möglichkeit. Und natürlich hätte ich mich jetzt irgendwie nochmal intern sicherlich auch weiterentwickeln können und sicherlich hätte es auch eine andere Rolle gegeben, in der das vielleicht auch irgendwie wieder möglich gewesen wäre. Und dann kam aber was Zweites hinzu. Es war für mich überhaupt gar nicht mehr erstrebenswert. Das heißt also, diese Vision, die ich mir so als junges Mädchen, von der ich ja gerade schon mal sprach, aufgemalt habe mit diesem Erfolg und wenn ich das dann mal habe, ich war also auf diesem Punkt, all das, was ich mir da als junges Mädchen ausgemalt hatte, das ist wahr geworden, es war da. Und ich merkte dann für mich selbst, und es war dann ein ganz eigener Entwicklungsprozess, dass die Überperformance, also die Übererfüllung dieses Ziel, kein erstrebenswertes Ziel mehr war. Es war es einfach nicht. Also ich merkte so, weil man wurde mir schon eine neue Rolle oder nächster Karriereschritt auch sozusagen in Aussicht gestellt im Rahmen der ganzen Performance Reviews, die es da jährlich auch so weiter gibt. Und ich merkte einfach, nein, also das könnt ihr jetzt machen, aber ich merke innerlich, das schafft keine Zufriedenheit mehr. Das schafft nicht dieses Begehren, wow, ja, ich könnte noch einen Schritt weitergehen, sondern eher das Gegenteil zu sagen, es ist gerade überhaupt nicht erstrebenswert. Und das war dann eben so der Punkt zu sagen, nee, also wenn es das jetzt hier gerade nicht mehr ist, dann fange ich jetzt an, hier meine Seele an das Unternehmen zu verkaufen, weil ich jetzt einem Ziel hinterherlaufe, wo mich andere vielleicht gerne sehen würde, ich mich selbst aber als Mensch gar nicht mehr sehe. Und so kam dann eben über einen längeren Prozess auch die Entscheidung, das Unternehmen dann auch zu verlassen.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Ich finde es so spannend auch aus der Perspektive, dass man halt doch wahrscheinlich sogar, wenn man in so einer, je verantwortungsvoller die Rolle ist, desto mehr braucht man selber dieses innere Commitment oder dass es einen selber zieht, weil das mit so viel Verantwortung, wie du sagst, so egal was passiert, ich bin ein Mensch, ich stehe dahinter, ich bin dann da, ich trage die Konsequenzen und all das geht aber nur, wenn man selber ja so innerlich so angetrieben ist und sagst, mich zieht das, ich glaube da dran, das ist auch für mich als Person gerade erstrebenswert. Ich erfülle nicht einfach nur diese Rolle, ich erfülle nicht einfach nur das, was von mir erwartet wird, sondern ich gehe mit allem, was ich habe, da rein und ich treibe das und ich stehe da. Und um das machen zu können, und das braucht man auf diesem Level ja, muss es mich selber ziehen und es reicht nicht nur, dass jemand sagt, das ist der nächste Schritt und ich könnte den erfüllen. Ich weiß, ich hätte alle Skills dazu, aber nichts in meiner Brust weitet sich bei dem Gedanke daran, das zu tun. Und das, ich glaube, das spiegelt es ganz gut. Und dann hast du auch eben einen Schritt, nämlich, ich glaube, das ist dann auch das, was es braucht, um einen Schritt zu gehen, der auch dann so mutig ist wie bei dir, weil du hast sehr bereitwillig dann eben einen gewissen Status, eine Sicherheit, ein sehr gutes Einkommen losgelassen und hinter dir gelassen. Mhm. Und das sogar ohne genau zu wissen, du hattest ja noch nicht so, wusstest nicht, okay, morgen fange ich den neuen Job an oder morgen starte das oder das, sondern es war so, ich gehe hier raus und ich habe so vielleicht in meinem Kopf eine Idee, aber keine Ahnung, was jetzt auf mich wartet. Keine Ahnung, ob ich nächsten Monat Geld verdiene. Natürlich, man kann auch immer einen Zeitraum überbrücken, das ist sicherlich ein Fakt, aber wenn man eben aus so einem Level auch kommt, so dieses, okay, what's next? Was passiert? Ich springe jetzt, was passiert? Wie war das für dich? Was waren Gedanken, Ängste, Sorgen und was war dann auch eigentlich die Realität?
Ja, also das ist ein total valider Punkt. Vor allem, also für mich war schon klar, dass kein neues Anstellungsverhältnis auf mich wartet. Also, dass ich das einfach gerade für mich selbst nicht möchte, sondern dass ich mein eigenes machen muss, um da gestalten zu können, um das, da was aufbauen zu können, so von der Pike. Und hätte man mir das wahrscheinlich vor 10 Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal, machst mal dein eigenes und machst dich selbstständig und baust dann ein Unternehmen auf. Ich sage, auf gar keinen Fall. Also, das war so gefühlt in meiner DNA nie vorgesehen. Also, es gibt ja auch heute welche, die sagen von Anfang an, ich möchte unbedingt Unternehmer, Unternehmerin werden, was ich auch großartig finde. Das war so für mich überhaupt nie Thema. Also es war irgendwie immer so dieses, ich bin halt Angestellte auf einem Level und dann ist das so. Und von daher ist es genau eben dann so gewesen zu sagen, hey, wo kommt denn jetzt eigentlich dann wieder Einkommen her und was mache ich konkret? Und diejenigen, die mich kennen, die wissen das, ich bin schon eine sehr organisierte, sehr geplante, sehr strukturierte Person. Und dann halt eben davon loszulassen, und das muss ich auch, sage ich auch immer dazu, der Gesamtprozess dieses Loslassens hat fast 2 Jahre gedauert. Also es ist jetzt nicht mal so eine eben, zack, Entscheidung gewesen, ich mache das jetzt, sondern ja, sie wurde getroffen und dann, also ich habe sie dann peu à peu getroffen, ja. Und das war eben auch so eine Entscheidung, die dann eben lange gebraucht hat, eben weil ich schon Angst hatte. Und es war dann auch wirklich Angst, all das loszulassen. Also sowohl diese finanzielle Sicherheit, auch den Status, die Anerkennung, all das wirklich irgendwie ein Stück weit hinter mir zu lassen und zu sagen, okay, wer bin ich denn dann eigentlich? Und dann auch immer wieder zu sagen, nein, ich bin nicht diese Rolle, ich habe halt nur in Anführungszeichen diese Rolle. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das haben heute leider nicht mehr so viele verstanden, dass ich nur eine Rolle habe und die nicht bin und dass ich mich anders definieren kann und darf. Und es war schon klar, dass ich gerne weiterhin auch auf meinem Level arbeiten will, also vor allem mit Geschäftsführern, Vorständen, an ihren Organisationen, an ihren Führungsthemen oder durchaus auch an ihren persönlichen Themen, die sie auch haben. Und die haben alle, die hat jeder Mensch von uns. um da eben sozusagen auch andere zu bestärken oder auch mit anderen an ihren Organisationen zu arbeiten, um diese Organisationen auch wirklich zukunftsfähig zu machen. Was ich allerdings nicht wusste, war, wo kommen denn jetzt diese Kunden her? Und das ist, glaube ich, so echt eine Frage auch, das werde ich heute ganz häufig gefragt, wie kommst du an deine Kunden? Und das habe ich damals auch ganz viele gefragt. Und dann war es wirklich auch so, ich habe dann natürlich, als klar war, dass ich kündige, also ich hatte ja den Prozess, auch da habe ich gestaltet und habe mich nicht gestalten lassen. Also es war schon klar, wann ich meine Kündigung einreiche und habe natürlich dann auch viel für meine Sichtbarkeit getan, habe viele Gespräche geführt und bin auch so ein bisschen aktiv schon geworden. Und dann ist aber was Interessantes passiert, was mir auch viele prophezeit haben. Und es ist, ich hätte nie gedacht, dass es so wahr ist. Es muss tatsächlich die Tür erst zugehen, bevor eine andere aufgehen kann. Gerade in dem Thema, wenn ich nicht wieder in eine Anstellung rein will. Und dann haben viele mir auch gesagt, als ich dann noch gerade in den letzten Monaten der Anstellung war, mach du da erstmal fertig, dann unterhalten wir uns. Und genau so war das dann auch. Also ich bin dann Ende Oktober 2023 raus und dann ist hier in NRW, also ich sitze hier in der Nähe von Bonn, ist der 1.11. auf Feiertag und am 2.11. Habe ich morgens direkt etliche Anrufe bekommen und gegen 9:30 habe ich dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, also wenn ich jetzt will, ist der Kalender voll. Und war überwältigt. Also jetzt kann ich heute noch kaum in Worte fassen. Es war einfach überwältigend, wie viele Menschen auf mich zukamen und sagten, sie würden gerne mit mir arbeiten, entweder im Einzel, an ihrem Leadership-Team und oder ihrer Organisation im strategischen Aufbau. Und dann hat es natürlich noch ein paar Wochen gedauert, bis ich mich auch final sortiert hatte. Aber ich bin dann schon wirklich im Dezember in den Jahreswechsel hinein wirklich mit unterschriebenen Verträgen reingestartet und habe sogar das erste Projekt auch, glaube ich, damals Mitte November, Anfang Dezember sogar auch noch gestartet. Und das war dann im Prinzip die Reise in die Selbstständigkeit. Und heute habe ich schon eine erste Mitarbeiterin, die fest angestellt ist und ein kleines Freelancer-Team noch drumherum. Und wir arbeiten uns jetzt so langsam auch in Positionierung und Produkte auch durch und sind echt sehr dankbar für die Kunden, die wir heute schon auch begleiten.
Ich kann das so nachvollziehen, was du sagst. Und ehrlich gesagt, das ist auch was, was ich ganz oft erzähle, auch wenn ich das gefragt werde. Und ich weiß nicht, welche universellen Gesetze da dann ihrer Rolle nachgehen. Aber das ist wirklich wahnsinnig. Wir sind oft so, bevor wir springen, wollen wir sicher sein, dass das andere klappt. Also wir wollen die Sicherheit so, ich lasse das los, weil dann klappt das sicher und die kann einem niemand geben und dann verharren vielleicht viele Menschen und springen dann doch nicht. Aber erst wenn du wirklich sagst, ich springe, komme, was wolle, also die Entscheidung ist gefällt, ich mache das und dann gucke ich. Und dann funktionieren diese, was auch immer, Energien universell und es öffnen sich Türen und ich sag das auch immer so, ich wusste damals gar nicht ganz sicher, wann ich gestartet bin, wohin das führt und was ich am Ende mache. Dinge, die ich heute mache, hätte ich nicht mal auf mein Vision Board schreiben können, weil sie waren noch gar nicht in meiner Gedankenwelt da. Diese Türen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Es haben sich Türen geöffnet, von denen ich nicht wusste, dass es diese Türen überhaupt gibt. So. Und das ist ganz spannend. Und was man daraus sicherlich aber als konkreten Tipp mitnehmen kann, was ich auch so empfinde, dieses Netzwerk, Kontakte, alles. Also jeder Mensch in deinem Umfeld muss wissen, dass du jetzt diese Entscheidung getroffen hast und dich selbstständig machst. Jeder. Egal ob privates Umfeld oder berufliches Umfeld, weil jeder kennt jeden und alle. Die ganze Welt muss wissen, da ist jetzt jemand, die startet in dem Bereich jetzt mal, läuft die mal los. Und dann kennt jeder jemand. Und in der Regel sind alle Menschen ja auch sehr hilfsbereit, die man kennt. Und wenn man dann sagt, hey, wenn du jemand da kennst, sprich eine Empfehlung aus oder melde dich bei mir oder der soll sich bei mir melden. Das machen die Menschen. Man muss wirklich alle Kontakte halt dann auch nutzen, pflegen, anrufen und dann geht das Ganze irgendwie, entwickelt sich und dann passieren Dinge, die man davor wirklich nicht auf dem Schirm haben kann. Das ist sehr schön.
Genau, also es ist wirklich so, wie du sagst, also gerade das mit den Menschen dann reden, in Austausch gehen, das publik machen, dass man halt eben da jetzt unterwegs ist. Und ich glaube, das ist schon echt ein Unterschied zu einem Anstellungsverhältnis. Ja, auch da habe ich wie häufig in großen Transformationsprojekten ja auch begleitet. Auch da verändern sich Rollen und manchmal muss man auch gar nichts machen, dann verändert sich die Rolle, was ich dann auch wieder interessant und spannend finde, wie sowas eigentlich funktionieren kann. Mhm. Aber es ist schon eher in so einem Angestelltenverhältnis, ohne es irgendwie bewertend oder böse zu meinen, es ist schon irgendwie so ein Weg vorgegeben, ja, einfach dadurch, dass die Organisation in sich halt einfach schon funktioniert und ihr Übriges tut, damit sie funktioniert. Und dann ist so der Weg beschrieben und das ist bei uns Selbstständigen anders. Und auch, ich finde auch seither die Reise, ich sage immer, meine Welt ist so viel bunter geworden. Also die Telekom hat ja mit Magenta schon eine echt schöne Farbe, ja. aber zu sagen, es ist dann halt alles doch immer in diesem Farbton sozusagen gehalten. Ja. Und jetzt ist es so viel bunter geworden. Man kriegt so viele neue Eindrücke. Man unterhält sich vielleicht auch mal ganz fachfremd und kriegt Ideen rein und denkt sich, okay, also so kann man Dinge, Sachverhalte auch sehen. Oder ich hatte ein Gespräch, da ging es auch lustigerweise um einen Podcast und was man damit alles tun kann. Wie gesagt, das ist ein ganz neuer Kosmos, den ich so nie erfahren hätte. Aber eben auch zu sagen, wie reagieren heute auch unsere Kunden auf uns? Was ist deren Need auch wirklich, da auch interessiert zuzuhören und einfach zu gucken, passt mein Angebot dann noch, schärfe ich das nochmal nach? Und was ich auch ganz wichtig finde, und das habe ich gerade auch am Anfang gemacht, aber auch heute noch, schon auch mal nutzen, sich auszuprobieren. Also ich hatte natürlich auch durch all den Background, den ich hatte, auch ein Stück weit die Freiheit, mich auszuprobieren. Also bestimmte Dinge auch zu machen, die ich heute nicht mehr mache. Also zum Beispiel so ein schönes Beispiel ist, ich gebe keine Trainings im klassischen Leadership-Training-Kontext, weil das einfach nicht meine Baustelle ist. Ich berate gerne, ich arbeite gerne an Organisationsentwicklung, an Top-Leadership-Themen im Kleinen, also Einzel- und kleine Vorstands- oder Geschäftsführungsteams, aber ich bin keine Flächentrainerin für ein Führungskräfteprogramm. Ja, habe ich ein Netzwerk, was du schon sagst, um da auch echt coole Menschen auch oder Unternehmen zu empfehlen, aber eben auch sich da zu vertesten und einfach zu gucken, auch da wieder, wer bin ich, was sind meine Stärken, wo sehe ich auch meine Potenziale, wo sehen die auch nach wie vor unsere Förderer und Forderer sozusagen in unserem Leben und was entwickle ich daraus und einfach zu sagen, go with the flow, und schau einfach, wie es weitergeht. Und ich glaube, in 10 Jahren, wo wir da stehen, wir haben vielleicht eine erste grobe Idee, was da sein darf. Aber auch zu sagen, der Weg dahin, der wird sich auch noch ein paar Mal in andere Richtungen biegen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie da sind. Aber ich glaube, was wir beide sicher sagen können, ist, da ist ein Weg.
Ja, ganz sicher. Und du hast es auch gerade schon angedeutet mit dem, was du mit den Trainings in der Form, wie du sie nicht mehr gibst. Was ist denn das, was du jetzt heute hauptsächlich machst? Also die Grundbedingung, die quasi gegeben sein muss, das heißt, dass sich das Unternehmen oder ein einzelnes Team in irgendeiner Art von Transformation befindet, in irgendeiner Art von Veränderung und ihr oder du wirst dann hinzugezogen, durch diese Veränderung zu führen, die Strategien festzulegen. Also wie viel ist Strategie, wie viel ist auch operativ?
Also tatsächlich, ich mache immer sowas, was ist so der Eingang? Also wer meldet sich bei mir? Und es sind vor allem eben, wie gesagt, Vorstände oder Geschäftsführer im Mittelstand. Also ich habe mich auch wirklich fokussiert mittlerweile auf Mittelstand, raus aus dem DAX, sondern wirklich da rein, die eben so eine Fragestellung haben wie, die letzten 20 Jahre habe ich so erfolgreich geführt, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Warum ist es so? Oder ich merke, ich hatte auch einen Vorstand bei mir sitzen, der sagte, Elena, ich bin jetzt seit 15 Jahren auf dieser Rolle. Ich habe so viele Themen auf meinem Tisch wie noch nie. Warum ist es so? Mach, dass das weggeht. Also jetzt so platt gesprochen, um zu sagen, ich möchte verstehen, was ist da los? Also welche Dynamik greift auf einmal in meinem eigenen Unternehmen und was übermannt mich da oder wer übermannt mich da auf einmal so, dass ich vor lauter Bäumen schon nicht mehr den Wald sehe und ich mache das seit 15 Jahren. Also das sind eher so dann die Fragen, wo jemand persönlich in so einem 1:1 erstmal kommt und oder zu sagen, hey, wir haben hier gerade eine größere Transformation vor der Brust und wir brauchen tatsächlich jetzt also auf strategischer Ebene jemand, der uns das auch begleitet. Also weil wir wissen, wir müssen uns verändern, aber wir wissen gar nicht, wohin. Also die eher noch so an dem Punkt sind, ja, wir haben erkannt, da ist Bedarf, aber wo soll es denn überhaupt hingehen? Wo wir dann ganz strategisch erstmal anfangen, was ist denn eigentlich die neue Zukunft oder was sind auch verschiedene Zukünfte, die wir heute denken müssen und wo ich mit denen wirklich über die Strategieentwicklung reingehe, bis aber auch in die Umsetzung, also in den Umsetzungsplan. Wie ich ja schon sagte, wir sind mittlerweile auch ein kleines Team und mir ist das ganz wichtig. Ich wurde früher auch schon im Konzern so bezeichnet. Ich bin nämlich eine machende Strategin. Also ich möchte nicht nur strategisch irgendwas aufsetzen, was dann irgendwelche Luftschlösser sind, sondern ich arbeite schon immer tatsächlich so, dass ich auch gucke, dass die Strategien, die ich aufstelle, auch wirklich umsetzungsfähig werden, weil sie eben einmal keine Luftschlösser in strategischer Perspektive sind, aber weil sie auch systemisch anschlussfähig an die Gegebenheiten der Organisationen angepasst sind. Und das sind so die Felder, mit denen wir arbeiten. Also im Einzel, manchmal im wirklich Top-Level-Sparring und oder Leadership-Begleitung auf Top-Level, also im Vorstandsteam, Geschäftsführungsteams und eben auch diese strategische Positionierung oder zukünftige Positionierung des Unternehmens.
Mhm. Und mit dem Beispiel, was du gerade genannt hast, zum Beispiel von Führungskräften, die sagen, ich habe jetzt so lange so erfolgreich geführt, das klappt nicht mehr. Könntest du überhaupt pauschal beantworten, was für dich gute Führung bedeutet? Also gibt es für dich sowas, was du sagst, das ist einfach das, was es heutzutage braucht, was es aktuell braucht, wie du zu jemandem sagen würdest, das ist einfach jetzt, das ist gute Führung. So führt man Menschen zum aktuellen Zeitpunkt.
Ja. Also gibt es schon, also ich habe immer so zwei Perspektiven. Also gute Führung zeichnet sich für mich schon dadurch aus, dass ich Menschen wirklich eine Richtung vorgebe, Orientierung gebe und vor allem dadurch auch ein Stück weit Sicherheit. Also die Sicherheit spüren sie damit automatisch. Also ich muss keine Sicherheit geben. Das finde ich auch immer extrem schwer, wie das Menschen machen wollen, weil meine Sicherheit ist nicht deine, Hanna. Das kann ich auch schon mal sagen. Sondern wir haben ein anderes Verständnis davon. Aber was ganz klar ist, wenn ich Orientierung und Richtung vorgebe und dabei auch verbindlich bin, dann schafft es bei jedem Menschen eine gewisse Art der Sicherheit. Also das ist das eine und das ist nach wie vor ausschlaggebend für Führung. Wer das nicht macht, der hat den Job schon mal grundsätzlich für mich nicht verstanden. Und der zweite Aspekt ist, auch gute Führung zeichnet die Menschen aus, die andere zum Scheinen bringen. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es, Menschen in ihr Potenzial, in ihre Stärke zu bringen, damit sie glänzen können und über sich selbst hinauswachsen. Weil wenn sie das tun, dann haben wir genau das Thema, was heute ja viele auch mit intrinsischer Motivation oder Motivation beschreiben, dann sind wir alle automatisch motiviert und sind auch bereit zu leisten. Und dann hast du ein High-Performing-Team, wenn du eben schaust, dass die Menschen auf genau diesen Stellen dann auch arbeiten können. Und das heißt auch manchmal loslassen. Das heißt auch, die Größe zu besitzen, vielleicht manchmal das größte Talent im Team ziehen zu lassen, weil ich daran glaube, dass jemand woanders wachsen könnte. Und darum geht's.
Voll schön. Wow. Für einen ganz tollen Input, ganz, ganz schöner Impuls. Ich habe noch zwei persönliche Fragen, die ich auch so spannend finde. Auch durch unser Vorgespräch sind mir gekommen und die würde ich da jetzt auch gern so noch anknüpfen. Ich finde, man merkt es schon, wie du bist ein sehr klarer Mensch. Du bist auch sehr klar in deiner Haltung, in dem, wie du dich ausdrückst. Und du hast mir aber auch erzählt, dass du auch früher immer als schnell, als sehr laut, sehr präsent, sehr direkt galtst und wahrscheinlich auch bist. So.
Immer noch.
Mich würde interessieren, wie du damit umgegangen bist, was das mit dir gemacht hat, weil da sind wir wieder bei den Konstrukten, wenn uns Zuschreibungen gemacht werden, die per se wahr sind, die für uns aber vielleicht negativ besetzt sind, weil man ist nicht zu laut. Also eigentlich ist es so, wie du sagst, ich bin das. Also man kann vielleicht selber sogar sagen, ich bin das. Aber das Problem ist, dass wir denken, es ist aber was Schlechtes, weil das ist man nicht. Wie war das für dich, immer diese Person zu sein, der zugeschrieben wird, laut und dominant und präsent zu sein? Und wann hast du das auch geschiftet zu sagen, ich bin das und es ist nicht negativ, ich bin das nicht mehr. Also das bin ich oder es ist sogar meine Stärke. Also entweder ist neutral als das bin ich oder sogar ich bin das und das ist meine Stärke. Wie lange hat das gedauert? Ist es heute so, dass du da komplett dahinter stehst? Ist es immer noch ein Prozess? Wie machst du das?
Also tatsächlich, und ich muss auch sagen, ich bemühe es gar nicht so häufig, aber an der Stelle ist es wirklich zu bemühen, das ist wirklich wieder ein Thema für uns Frauen. Das ist häufig so. Also da, wo wir zu laut sind, ist ein Mann, der dann bestimmt auftritt. Also bestimmt im Positiven natürlich. Wir sind zu laut oder wir sind zu direkt. Und das ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen am Anfang meiner Karriere, dass es da so dieses Bias-Thema auch gibt, sondern ich bin ja wie viele Frauen auf Top-Level, immer in einer männerdominierten Branche, weil es uns da halt nach wie vor auch noch nicht in ausreichender Menge gibt, sind dann immer Frauen interessanterweise in männerdominierten Branchen. Und ich habe das aber auch schon früh gehört in meiner Karriere, dass ich eben zu laut bin, zu direkt, zu gerade, zu schnell. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist das eigentlich mit diesem ganzen zu? Ja, und habe mich dann auch mit Menschen, und ich habe ja auch gesagt, dass ich schon mir früh auch im Coaching immer eingefordert habe, aber auch in mein Umfeld gegangen bin und habe einfach nachgefragt, also zu sagen, was heißt denn zu laut, zu konkret, weil ich das verstehen wollte irgendwann, weil ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil das sind einfach so Wörter, die da hingeworfen werden und auch die bedeuten häufig für Menschen was anderes. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, auch dieses zu schnell zum Beispiel, dann hieß es halt, du hast halt eine wahnsinnig hohe Auffassungsgabe. Und wenn man mir zuhört, ich kann auch relativ schnell reden. Ja, ich kann auch langsamer reden, aber dann ist man halt einfach schnell. Und ja, natürlich hat es den Charakter, dass ich Menschen auf der Wegstrecke verlieren kann, weil ich dann schon 3 Gedanken weiter bin. Aber auf der anderen Seite ist eine hohe Auffassungsgabe ist ja eine mega Stärke. Also das würde ich jedem bescheinigen, also zu sagen, ich habe die Möglichkeit, dass ich das alles erfassen kann und ich muss dafür wenig tun. Also lass es uns nutzen. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, also das sind eigentlich, also entweder, wie du schon sagst, neutral oder das sind wirklich Stärken von mir. Und ich habe das dann auch wirklich in meinen Teams, die ich dann übernommen habe, und die waren teilweise ja dann schon über 100 Menschen stark, ich habe mich dann auch immer vorgestellt, ich bin die Direkte und ich bin die gerade raus. So. Und ja, das ist gut, weil ich bringe die Dinge auf den Punkt. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich übers Ziel hinausschieße. Und dann ist es so, dass man mir das sagen kann. Also das kann man auch wirklich. Und dann kann ich mich dafür auch entschuldigen. Und ich bin auch jemand, wenn ich merke, dass ich auch mal übers Ziel hinausschieße, dann gehe ich da auch hin und sage, es tut mir leid. Und dann kann ich aber auch sagen, es war in der Situation, ich habe dir jetzt Folgendes gesagt und das war gerade einfach zu viel. Und das habe ich auch in deiner Reaktion gemerkt, als du zurückgezogen bist dich zurückgezogen hast sogar, dann auch zu sagen, und das war nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war die folgende. Und habe das dann eben wirklich an vielen, vielen Stellen zu meiner Stärke gemacht. Und auch heute, wenn mir dann das Feedback gegeben wird, dann frage ich, wenn ich es nicht verstehe, frage ich einfach nach. Und an manchen Dingen arbeite ich auch, weil ich dann auch merke, okay, das wird jetzt vielleicht irgendwie doch zu kritisch aufgefasst. Und wenn ich dann ehrlich bin und das aus der Perspektive betrachte, da denke ich mir dann manchmal auch, ja, so, oder mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser, mich mehr zurückzunehmen und eben beide Facetten auch spielen zu können. Aber auch wieder zu bestärken, fragt nach, was meinen die Menschen, was sagt euch das und wie könnt ihr das für euch verwerten? Und ich sage, manchmal ist es auch gut, wenn man so Dinge erstmal noch nicht annehmen kann, auch wenn sie einem mehrere Menschen sagen. Ist manchmal so ein Verdacht auf so einen blinden Fleck, den wir alle haben. Ist manchmal auch einfach aufzuschreiben. Also ich habe mittlerweile immer noch ein Buch und manchmal schreibe, oder nicht manchmal, sondern eigentlich immer schreibe ich mir auf die letzten Seiten Dinge, die mir Menschen sagen. Manche kann ich direkt annehmen und bei manchen dauert es sogar Jahre und irgendwann denke ich, das meinte Hannah damit. Ah, okay. Kann ich es auch annehmen und kann einsteigen, weil wenn es mehrere Menschen sagen, dann liegt der Verdacht nahe, dass da irgendwas dran ist.
Ja, und am Ende sind wir halt alle auch auf dem Weg, der niemals endet, herauszufinden, wer wir sind, was uns ausmacht, worin wir unsere Stärken sehen, worin wir uns auch verbessern dürfen. Also das ist halt so, jeder lebt halt doch in... Wir nehmen ja alle die Welt ein bisschen anders wahr, weil wir sie alle durch unsere Augen sehen und einfach jeder so ein bisschen in seinem eigenen Universum da sich auch befindet und dann immer wieder abwägen muss, genau, sind das jetzt die Zuschreibungen der anderen, die ich abgrenzen kann oder sind das Dinge, die ich annehmen und verändern darf? Also, und ich glaube, es endet niemals, sich da immer wieder diese Fragen zu stellen. Und da passende Anschlussfrage, weil wir es auch davon hatten, das ist natürlich, sind es Zuschreibungen, die häufig auch eher weiblichen Führungskräften oder Frauen im Allgemeinen gegeben werden. Dann bist du ja nämlich auf dem Weg auch noch Mama geworden. Du hast es eingangs gesagt, du hast 2 Söhne. Vielleicht da auch die Frage, wie hat das denn dein Blick, deine Karriere, dein Verständnis von Karriere, Arbeit, Leben verändert für dich selbst, aber vielleicht auch wieder das, was von außen zugeschrieben wird. Also was hat dieses einschneidende Erlebnis, dass ich werde Mama oder sogar zweimal. Ich werde zweimal Mama mit dir gemacht.
Genau, also das war ist schon immer ein tiefer Wunsch auch von mir gewesen, auch irgendwie Mama zu werden. Also das war schon auch das war früh gesetzt irgendwie. Also ich war auch immer super gern gebabysittet, habe ein Au-pair-Jahr gemacht und habe auch immer gesagt, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir 2 Jungs wünschen, weil ich immer auch auf Jungs aufgepasst habe und auch in meinem Au-pair-Jahr 3 Jungs hatte. Und dann habe ich tatsächlich auch 2 Jungs bekommen. Also der Wunsch ist irgendwie wahr geworden. Und ja, natürlich verändert das den Blick nochmal, weil man auf einmal eine neue Rolle dazu bekommt und die einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dafür hat man sich auch bewusst entschieden. Für uns war aber klar, und da sage ich auch immer schon uns, weil das ist keine Ich-Entscheidung, sondern das ist immer eine Wir-Entscheidung, nämlich eine Paar-Entscheidung. Und für meinen Mann und für mich war von Anfang an klar, dass ich auch nach der Geburt und schon nach einer kleinen Auszeit auch wieder Vollzeit arbeiten gehen werde, weil ich auch wieder in meine Rolle zurück wollte oder in meine Rollen. Und ich einfach von Anfang an gesagt habe, das sind Rollen, die sind ja auch ein Stück weit in Teilzeit machbar, aber schwer in Teilzeit machbar. Also ich kenne genug Frauen, die ja da auch strugglen oder halt dann sich für ein Jobsharing entscheiden. Das war damals noch gar nicht so opportun, dass ich das da hätte machen können. Und das wollte ich auch gar nicht, aber mir war eben wichtig, weil ich liebe es zu arbeiten, schon immer. Ich ziehe da wahnsinnig viel Energie für mich selbst raus, um auch zu sagen, ich gehe in Vollzeit auch wieder zurück. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass sich Paare darüber klar werden, wenn sie von Partnern und Partnerinnen zu Mama und Papa auf einmal werden. Was heißt das eigentlich für uns als Paar und wie wollen wir diese Elternrolle ausfüllen? Klar, das kann man am Anfang theoretisch beschreiben, wenn dann die Kinder da sind oder das erste Kind. Und je nachdem, wie viel es schreit oder was es so gerne hätte, dann kommen auch nochmal ganz andere Dinge zum Tragen. Aber das war von Anfang an einfach klar, dass ich dann auch zurückgehe. Und das habe ich auch gemacht. Auch im Übrigen da wieder, ja, werd du erstmal Mama, dann sehen wir weiter. Wo ich immer schon dachte, nee, nur weil ihr so Papas wart und das Familienkonstrukt bei euch so gelebt habt, ist es total okay, aber schließt bitte nicht von euch auf uns. Mhm. Wir haben ein anderes Verständnis vom Elternsein. Wir haben nicht das Verständnis, die Mama sitzt zu Hause und der Papa geht arbeiten, sondern wir haben das Verständnis davon, wir können beide arbeiten und wir können beide die Care-Arbeit auch übernehmen. Und wir machen das auch heute 50-50, eher mein Mann sogar ein bisschen mehr als ich, dass er auf die Kinder auch aufpasst. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben, nebst dem Klärung des Elternseins und der Klarheit darin, wie wir das leben wollen, auch das Thema Hilfe. Also, dass man sich von Anfang an klar wird, wenn beide arbeiten gehen wollen und auch beide in verantwortungsvollen Rollen sind oder auch nur einer, dass du dir von außen Hilfe holst, weil ich erlebe gerade bei Müttern oder Frauen, ich darf keine Hilfe annehmen oder ich mache das mal eben noch schnell. Und mal eben schnell, irgendwie eine Stunde irgendwas, machst du 7 Mal am Tag und dann hast du 7 Stunden voll. Und das gehört eben auch bei uns zur Realität dazu, zu sagen, da ist eine Oma in dem Fall, die unterstützen kann und die auch, mit der die Rolle sehr klar besprochen ist im Übrigen. Also das ist kein Zufall, sondern die Rolle ist sehr klar besprochen und auch der Arbeitsauftrag sozusagen daran. Und wenn wir Oma nicht hätten, dann hätten wir eine Nanny, also ganz klar. Okay. Aber eben auch so Dinge wie bei uns, dass wir einen Gärtner 2 bis 3 Mal im Jahr haben, der sich um unseren Riesengarten, den wir hier haben, mitkümmert. Dass wir natürlich eine Putzfrau haben oder dass eben auch mal der Lieferservice kommt. Oder eben auch bei Schulfesten oder Kitafesten, da steht da nicht die fancy Torte oder irgendwie ein fancy Dessert oder irgendwelche fancy Vorspeisen, die irgendwie 1-2 Stunden Vorbereitung haben, sondern dann ist es halt im Fall der Fälle nur der Marmor. Kuchen oder auch mal der gekaufte Streuselkuchen vom Bäcker. Ja, das ist dann den Trade-off, den wir zahlen. Aber dass man sich eben in ganz vielen Belangen Hilfe an die Seite holt, weil sonst muss ich auch sagen, wird es einfach schwer, vor allem auch aufgrund der teilweise noch sehr restriktiven Betreuungsmöglichkeiten in Deutschland, über die man noch 1 Stunde diskutieren könnte. Die gibt es eben auch. Also es gibt ja einfach auch Rahmen, die wir haben, aber eben sich in dem Rahmen zu gucken, dass man es maximal gut organisiert. Und der letzte Punkt, den ich dann noch nennen würde, was ganz wichtig ist, ist einfach Struktur, Ordnung, Planung. Und da sind wir natürlich halt gesegnet, weil wir das beide sind als Typen schon, also so vom eigenen Antrieb her, dass eben Organisation das halbe Leben ist und wir planen in der Regel schon immer mindestens 4 Wochen im Vorhinein und sprechen auch viel mit unseren Kindern, wann ist Mama da, wann ist Papa da und versuchen auch wirklich sicherzustellen, dass über Nacht einer von uns beiden zu Hause ist, weil sie sind noch klein, also sie werden zwar größer, aber es ist einfach für sie enorm wichtig und wir schaffen das in ganz, ganz vielen Fällen. Also ich meine, jetzt sind sie 6 und 8 und in 3 Fällen hatten wir es bisher, dass wir beide nicht über Nacht zu Hause waren, weil wir beide wirklich geschäftlich unterwegs waren, aber es findet sich irgendwie immer einen Weg und auch da, wer offen mit dem Arbeitgeber redet oder der Arbeitgeberin, auch da, es gibt immer irgendwie einen Weg und es ist hoffentlich auch in einer Arbeitsbeziehung immer ein Geben und ein Nehmen in einer guten Balance. Und dann kann ich auch mit Chef oder Chefin reden. Wenn die Balance natürlich kippt, weil der eine immer das Gefühl hat, ich muss mehr geben als nehmen, dann kriegt man irgendwann ein Thema, das ist schon klar. Aber auch da den Mut aufzubringen und auch mit dem Gegenüber in den Austausch zu treten, wie wollen wir das miteinander auch auf einer arbeitstechnischen Ebene klären? Dann, finde ich, sind schon viele Vorzeichen so gegeben, dass auch Familie und Beruf funktionieren kann.
Mhm. Schön. Und wie du, also wo wir bei dem, es gibt immer einen Weg unter all dem, wie du es gerade erzählt hast, jetzt von den letzten beiden Punkten, aber eigentlich auch von den letzten 45 Minuten gemeinsam, woran machst du dann heute fest, dass du dich auf für dich auf deinem richtigen Weg befindest und ein für dich erfolgreiches Leben führst?
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr große Frage und ich finde eine sehr bedeutsame Frage für jeden von uns. Also ich würde sagen, es hat sich massiv verändert. Also es war früher schon so das, was ich beschrieben habe, Karriereleiter hoch erfolgreich sein und dann bin ich erfolgreich. Also so ein bisschen gefühlt für mich so das, was sozial anerkannt ist und was so die Gesellschaft so vorschreibt oder darunter versteht. Und heute mittlerweile hat sich das tatsächlich erst, seit ich selbstständig bin und mich auf diese Reise begeben habe, ist es eben dieser Punkt zu sagen, ich kann selbstbestimmt arbeiten, also wenn ich da wirklich selbstbestimmt unterwegs bin. Ich habe eine gute Balance zwischen Familie und auch meinem Privatleben, also was ich auch für mich machen kann. Ne? Also zum Beispiel gerade mein Sport, der ja ohne meine Kinder stattfindet, das ist auch gut so. Aber wenn ich eben eine gute Balance zwischen diesen drei Feldern arbeiten, Familie und auch Me, Myself and I auch wirklich habe und wenn ich da eine gute Balance finde und wenn ich einfach auch sage, ich komme mit dem, was ich eben auch heute verdiene oder umsetze, auch mit unserer Firma und mit meinen Mitarbeitern, dass ich da für mich gut über die Runden komme. Also es muss jetzt gar nicht eine halb, dreiviertel Millionen Umsatz oder sowas sein, sondern eben auch einfach so, dass ich mir mein Leben hier ermöglichen kann, dass wir zum Beispiel, das ist für uns als Familie ganz wichtig, dass wir um die Welt reisen können, einfach Kulturen zu erleben, in Kulturen auch einzutauchen, dass wir uns auch die Freizeit oder den Freiraum nehmen können, auch mal zu sagen, wir sind jetzt mal 8 Wochen unterwegs. Klar, mit Schule wird es mittlerweile etwas schwerer, aber eben zu sagen, wir sind in der Hinsicht frei. Also wir können frei sein, wir dürfen frei leben, auch in der Gesellschaft frei leben. Und wenn wir diese Freiheit haben, dann ist das für mich Erfolg.
Voll schön. Wäre das auch das, was du aus heutiger Perspektive deinem jüngeren Ich mitgeben würdest, mit allem, was du jetzt weißt, also so ein Satz oder ein Spruch oder einfach so die Quintessenz dessen, was du gerade vom Thema Erfolg und richtiger Weg auch gesagt hast?
Ja, also ich würde heute wirklich sagen, auch wenn es manchmal so ein bisschen abgedroschen schon ist, folg wirklich deinem Herzen. Also gerade diese Kongruenz von dem, was wir denken, was wir sagen und was wir auch vor allem fühlen, dass das stimmt. Also nur wenn diese Konkurrenz besteht aus Denken, Sagen und Fühlen, wenn du das hast, dann mach das. Auch wenn das vielleicht für die ganze Welt drumherum irgendwie als nicht richtig erscheint, folg dem mal. Wenn das einfach aus dir spricht, dann bist du so ganz bei dir und es gibt nichts Stärkeres. Und wenn du das hast, dann wird der Weg gut werden.
Schön. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir haben aber noch einen tollen Ausblick für alle, die jetzt auch dir gerade sehr gern zugehört haben, viel für sich mitgenommen haben. Deswegen kurzer Teaser an der Stelle, weil ich es weiß, dass du gerade an deinem Buch schreibst.
Ja.
Worum wird es darin gehen für alle, die zuhören und wann wird es das zu lesen geben? Vielleicht können wir so ein bisschen noch so Blick in Richtung Zukunft und das, was es von Elena da noch zu finden geben wird.
Und das ist aber lieb, danke dir. Ja, also tatsächlich, ich habe ein Buch geschrieben und habe jetzt gerade das Manuskript abgegeben. Es erscheint am 12. Oktober im Haufe Verlag und es heißt Strategien für Zukunftsfähigkeit, wie Unternehmen Orientierung gewinnen, wenn Sicherheiten fehlen. Also brandaktuelles Thema und es behandelt genau meine beiden Herzensthemen, strategische Unternehmensführung und eben auch Führung im Sinne des Teams, des Individuums und auch des eigenen Selbst, sodass das Buch sozusagen in 3 Akte gegliedert ist und wirklich einen Abriss über alle 3 Themengebiete auch macht und wirklich Ansätze gibt, wie heute zukunftsfähig Unternehmen aufgestellt und auch geführt werden. Und ich habe im Rahmen dieses Buchprojekts mich irgendwann dazu entschieden, nicht nur meine verschiedenen Perspektiven einzubringen, die ich schon gesammelt habe, sondern irgendwann zu sagen, ich spreche von diesen Perspektiven. Ich frage die Perspektiven, was du schon sagst, da sind wir wieder beim Netzwerken und habe mit über 50 Unternehmenslenkerinnen in Deutschland gesprochen. Also es sind Vorstände, es sind Geschäftsführer, vor allem aus mittelständischen Unternehmen, aber es ist auch 1, 2, 3 Beispiele vom DAX dabei. die mir ihre Perspektiven gegeben haben, aber auch teilweise ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöten, die auch mit eingeflossen sind, um einfach auch Praxisbeispiele zu geben. Also es ist kein komplett theoretisches Buch, sondern wirklich mit Praxisbeispielen unterfüttert, wie Menschen Dinge schon gelöst haben oder wo sie auch einfach fragend davor stehen. Und jedes Kapitel hat auch wirklich am Ende nochmal eine Übung mit drin, sodass jeder, der Lust hat, auch ein Angebot im Buch drin hat, direkt für sich loszulegen. Es ist alles ein Können, keiner muss irgendwas. Das ist immer ganz wichtig. Aber einfach zu sagen, hey, wenn ich Bock habe, mich wirklich mit Zukunftsfähigkeit zu beschäftigen, dann ist das ein guter Ansatz und ich bekomme Ansätze und ich kann auch so ein bisschen spicken, was andere schon gemacht haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix. Und 12. Oktober ist es soweit und ich freue mich schon riesig drauf.
Sehr cool. Ich würde sagen, mit diesem Ausblick sind wir am Ende von dieser Podcast-Aufnahme angelangt. Ich bedanke mich bei dir, liebe Elena, für deine Zeit, für die Offenheit und für dieses herzliche Gespräch mit all den Facetten und allem, was du mit uns geteilt hast. Und ich glaube auch so ein bisschen mit der Quintessenz, der Weg ist das Ziel. Auch das ist so ein bisschen so ein Spruch, den man so oft hört und der am Ende einfach so viel Wahrheit in sich trägt. Der Weg ist das Ziel. Und wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man dann noch seinem Herzen folgt, dann muss der Weg einfach gut werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das finde ich schönen Abschluss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bis ganz bald. Und danke an alle, die natürlich uns zwei zugehört haben und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten.
Danke dir, liebe Hannah.